Ja, guten Morgen erstmal. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie heute hier sein können. Genau, das Jahr ist fast vorüber und am 1. Januar kriegt man eine neue Jahreslosung. Von dem her habe ich gedacht, gucken wir nochmal zurück auf die diesjährige Jahreslosung. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und die Aussage von Jesus ist gerade in unserer heutigen Zeit, in der oft Abgrenzung und Ausgrenzung vorherrscht, unheimlich wichtig und kann uns als Leitfaden dienen. Und zunächst gilt der Vers auch für uns. Und ja, Gott wird uns nicht abweisen, obwohl wir nicht perfekt sind, obwohl, also zumindest ich weiß nicht, wie es bei euch ist, schuldig bin, Gott ist für uns da. Und wer wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben, hat Jesus uns zugesprochen. Wir dürfen das ewige Leben haben, schon hier und jetzt, obwohl wir schuldig sind, obwohl wir nicht perfekt sind. Und an Jesus glauben, heißt das ewige Leben zum haben, heißt die Gewissheit zum haben, dass wir auferweckt werden am jüngsten Tag, dass wir mit Gott in Ewigkeit leben, im Himmel sein dürfen, an dem Ort, wo es kein Leid mehr gibt, in Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat den Tod besiegt. Und er hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, wird er uns nicht abweisen und so müssen wir eben auch keine Angst mehr haben vor dem Tod. Ich war mal bei einer Beerdigung in Amerika und das war total faszinierend. Das war eine Beerdigung vom Mitglied vom Outlaw Motorradclub und der hat eine Motorradpanne gehabt und ist auf den Seitenstreifen gefahren und ist dann überfahren worden. Kurz vor dem Unfall ist er zum Glauben gekommen und so hat er für sich selber die Gewissheit gehabt, dass er nach dem Tod bei Gott sein wird. Und dann war die Beerdigungsfeier und es war wirklich eine Feier. Da war auf jedem Platz erstmal ein Zettel, Feier des Lebens von Abe. Und genauso war der Gottesdienst. Die meisten Besucher waren Schwarze und da haben sie Gospel gesungen und immer zwischen Leid und Freude. Da hat es immer hin und her zwischen Trauer und Verlust, aber Freude über das Leben vom Verstorbenen. Das war im Mittelpunkt. Und eben die Gewissheit, dass er jetzt mit Gott ist und dass ihm gut geht. Und das ist schön, eben so eine Beerdigung zu erleben, die wirklich eine Feier ist, eben aus dieser Gewissheit raus. Und so dürfen wir uns freuen auf den Tod, freuen aufs Leben nach dem Tod. Und durch den Glauben müssen wir eben keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und damit eigentlich noch viel weniger vor dem Leben. Mit all den Schwierigkeiten, die auf uns zukommen hier in der Welt. Aber wir dürfen wissen, Gott ist da, Gott ist an meiner Seite. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, gilt natürlich nicht nur für uns, sondern gilt auch für andere. Jesus hat niemand abgewiesen. Im Gegenteil, er war für alle da, so wie ihr es auch da stehen habt. Jeder ist willkommen. Er war eben gerade auch für diejenigen da, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, mit denen niemand was zu tun haben wollen. Er war für Zöllner da, für die Ehebrecher, für die Prostituierten. Er war für die Soldaten der Besatzungsmacht da, für die Fremden, für die Kranken, für die Einsamen, für die Witwen, für die Verbrecher am Kreuz. Er war für alle da. Und wir sind dazu aufgerufen, Jesus nachzufolgen, in seine Fußstapfen zu gehen. Und das heißt eben auch, dass wir genau den Satz mit Jesus mitsprechen können. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wobei Jesus ja nicht wirklich gewartet hat, bis die Leute zu ihm gekommen sind, sondern er ist zu den Leuten gegangen. Dort, wo sie hingegangen sind. Und genau das will Jesus auch von uns. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und genau das will Jesus von uns, dass wir zu den Leuten gehen, dass wir seine Hände und Füße sind. Meine Mutter hat mal das aufgeschrieben, Anfang und Ende unseres Lebens sind in Gottes Hand. Sterben gehört zum Leben. Doch bis dahin will ich leben, sinnvoll, ohne Zeitvergeudung, aufs Wesentliche ausgerichtet, jeden Tag mit der Frage im Herzen, Gott, was willst du, dass ich tue? Zeige mir meinen Weg. Schicke mir deinen Heiligen Geist, auf dass ich mit deinen Augen sehe, mit deinen Ohren hinhören und mit deinen Armen zupacken kann. Und in Folgenroda hängt ein Christus am Kreuz ohne Arme, die sind abhanden gekommen. Eine Freundin von ihr hat es mal so deutet, dass Jesus uns auserkoren hat, eben seine Arme zu sein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich denke, der Satz ist eben auch eine Aufforderung für uns, gerade in der jetzigen Zeit. Unsere Zeit ist geprägt von Ausgrenzung, von Abgrenzung, leider auch oft von blanken Hass, von gegenseitigem Unverständnis. Jeden Tag hören wir in den Nachrichten von übelsten Beschimpfungen, von Morddrohungen, Impfgegner und Impfbefürworter stehen sich unversöhnlich gegenüber. Es gibt Menschen, die einen gewaltsamen Umsturz planen in Deutschland. Wir leben in einer Gesellschaft, in der einerseits der Begriff Toleranz hochgehalten wird, aber andererseits oft genau das Gegenteil gelebt wird. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist eben die Frage, gilt es auch für den, der eine ganz andere Meinung hat beim Thema Impfen oder der eben in vielen anderen Punkten anders denkt wie ich? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gilt es auch für Fremde? Mit der Hoffnungsträgerstiftung haben wir Hoffnungshäuser gebaut, wo Flüchtlinge und Deutsche zusammenwohnen, wo Christen und Moslems zusammenwohnen. Und ja, da ist es leider auch oft deutlich, gerade im Umgang mit Flüchtlingen. Eine von den Bewohnerinnen hat mir einmal erzählt, ihre Mutter traut sich nicht allein rauszugehen, auf die Straße zu gehen. Sie trägt ein Kopftuch und sie wird allein deswegen oft beschimpft. Und ihr schlägt der pure Hass entgegen. Und das ist eigentlich verrückt zu denken, das war jetzt in Leonberg, vielleicht ist es in Senden auch so, dass eine alte Frau, der man eigentlich Respekt zollen sollte, allein schon aufgrund von ihrem Alter, nur deswegen beschimpft wird, weil sie ein Kopftuch trägt. Und oft entsteht so ein Hass und eine Ausgrenzung, einfach auch aus Unkenntnis, aus dem, was man nicht kennt, da hat man Angst davor und lehnt es ab. Und ich sehe das genau andersrum, wahrscheinlich wie viele hier. Ich kann von Fremden lernen, mein Leben kann bereichert sein. Durch das, dass ich sie kenne, dass ich eine andere Kultur kennenlerne. Und so haben wir eben das Konzept für die Hoffnungshäuser entwickelt. Durch integratives Wohnen können Fremde zu Freunde werden. Wenn man zusammen wohnt, wenn man Leben teilt, wenn man Glauben teilt, dann können aus Fremde Freunde werden. Und ja, das ist so die erste Mannschaft gewesen im Hoffnungshaus in Leonberg, aus allen möglichen Ländern, Kulturen, Religionen. Völlig unterschiedlich, aber trotzdem sind wir eine Einheit, sind wir eine Familie. Und zum Beispiel die Alia hier rechts war eine der ersten Bewohnerinnen und sie ist eine tiefgläubige Muslima. Ich kann trotzdem wahnsinnig viel lernen von dem, wie sie ihren Glauben lebt und wie ernst sie es meint mit ihrem Glauben. Vielleicht kann sie hoffentlich was von mir lernen, wie ich meinen Glauben lebe. Und ja, wenn wir uns gegenseitig respektieren und sie weiß, dass ich mir wünsche, dass sie Jesus kennenlernt, sie wünscht sich wahrscheinlich, dass ich Muslim werde, wenn wir das beide voneinander respektieren, dann haben wir eine super Grundlage, wo wir voneinander lernen können. Und ja, Toleranz wird aus meiner Sicht heute oft falsch verstanden, das heißt nicht alles in einen Topf werfen oder ist eh alles das Gleiche, ist eh egal, was man glaubt, sondern es heißt, eine klare Meinung zu haben, zu der auch zu stehen und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen den anderen zu respektieren, auch wenn er eine ganz andere Weltanschauung hat, einen anderen Glauben hat. Wir haben inzwischen 30 so Häuser aufgebaut an 10 verschiedenen Standorten und aus meiner Sicht wäre es ideal, wenn neben jedem Gemeindehaus so ein Hoffnungshaus steht, wo Gemeindemitglieder mit anderen Leuten zusammenwohnen, mit Flüchtlingen, mit Migranten, mit Leuten, die ausgestoßen sind aus der Gesellschaft, mit Leuten, die von Gott oder von der Kirche nichts wissen oder nichts wissen wollen, das wäre der Idealfall. Leben teilen im Alltag, da wo man wohnt. Vielleicht, wenn ich in 5 Jahren wiederkomme, steht ja hier daneben dann so ein Hoffnungshaus, wer weiß. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Frage, gilt das auch für Straffällige? Im Seehaus Leonberg ist eine Einrichtung von Strafvollzug in freien Formen, wo Jugendliche sich aus dem Strafvollzug raus bewerben können und dann die gesamte Haftzeit bei uns sind. Wie wir angefangen haben in Leonberg, da waren alle begeistert. Ganz Leonberg war begeistert. Sieht man hier, es gab Demonstrationen und Unterschriftenlisten und alles Mögliche. jetzt nicht unbedingt für uns, sondern die Leute hatten Angst. Wenn da Straffällige herkommen, machen die die Gegend unsicher. Ja. Und viele haben auch gesagt, ja, gute Sache, aber bitte nicht bei mir vor der Haustür. Und so sind wir erstmal auf Ablehnung gestoßen. Aber zum Glück gab es auch andere Leute, gab es eine Pro-Initiative, gab es einen Oberbürgermeister, fast der komplette Gemeinderat, die hinter uns gestanden sind. Und so konnten wir anfangen. Mit dem Seehaus eben als Alternative zum Strafvollzug. Wir nehmen die Jungs auf in Familien, weil viele von den Jungs kennen kein funktionierendes Familienleben. Und so nehmen wir sie auf, immer 5 bis 7 Jungs, wohnen mit einer Mitarbeiterfamilie zusammen und erleben so oft zum ersten Mal Liebe und Geborgenheit. Und gleichzeitig haben wir einen sehr straffen Tagesablauf von 3:30 angefangen mit Frühsport bis abends 10, ist volles Programm. Wir haben eine Schule, die meisten haben keinen Schulabschluss und so können sie bei uns das erste Lehrjahr machen und damit einhergehen auch einen Hauptschulabschluss, eine Schreinerei, eine Zimmerei, Metallbau, dort ein Landschaftsbau. Genau, und auch Sport spielt eine wichtige Rolle, dass sie auch lernen, sinnvoll mit ihrer Freizeit umzugehen. Herzliche Einladung, wer mal dazukommen will, um 5:45 treffen wir uns immer zum Frühsport bei uns im Hof. Darf man dann gerne dazukommen. Ich sehe schon ein paar Freiwillige. Ja. Sehr gut. Genau, das ist der Tagesablauf. Eben von 5:45 morgens anfangen mit Frühsport, 2-mal die Woche bis abends 10 ist volles Programm. Und so wollen wir die Jugendlichen vorbereiten. Wenn sie das bei uns durchgemacht haben, ist nachher ein 8-Stunden-Tag kein Problem mehr. Und so ist wichtig, dass wir für sie da sind, dass wir ihnen helfen, dass sie zurückkommen ins Leben. Dass wir sie nicht abweisen, sondern dass wir sie aufnehmen, dass wir ihnen Chancen aufzeigen. Aber jetzt ist die Frage, das gilt für uns als Seehaus, gilt es auch für Gemeinden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, gilt es eben auch für Straffällige. Ja, wir sind am Anfang mit unseren Jungs immer in unterschiedliche Gemeinden gegangen und das war auch super, so hatten wir Kontakt zu vielen Gemeinden, viele Gemeinden waren offen, viele unserer Jungs hatten Interesse, viele haben sich auch für ein Leben mit Gott entschieden, aber wir mussten dann die Erfahrung machen, dass fast keiner es geschafft hat, nachher in der Gemeinde zu bleiben, obwohl sie es wollten, obwohl Gemeinden offen waren. Und das ist ein Riesenproblem, es ist halt eine völlig andere Lebenswelt, wo unsere Jungs herkommen, eine andere Sprache, eine andere Kultur, dass die in der Gemeinde Fuß fassen, ist unheimlich schwierig. Es gibt so eine Studie, Sinusstudie, die sagt, dass die Kirche nur 4 von 10 Milieus überhaupt erreicht. Das gilt jetzt für die evangelische Landeskirche, das ist aber auch bei anderen Gemeinden oft nicht viel anders. Es wird halt oft mehr das bürgerliche Milieu erreicht und da gehören halt unsere Jungs nicht dazu. Und von dem her ist das wahnsinnig schwierig und ich denke, da müssen wir umdenken, müssen wir als Gemeinden überlegen, ja, wie können wir nicht nur offen sein, das ist schön, wenn das hier steht, jeder ist willkommen, aber was bedeutet das? Wie können wir die Leute willkommen heißen? Die kommen halt nicht automatisch. Wir müssen auf sie zugehen, wir müssen ja, gucken, wo sind sie? Ich habe mal so ein Bild gefunden, eine Kirche, die wartet, bis die Sünder zu ihnen kommt, ist wie die Polizei, die wartet, dass die Kriminelle zu ihnen in die Polizeistation kommen. Und so sind wir aber oft als Kirche. Wir sitzen hier, uns geht's gut. Ja, wir sagen auch, wir sind offen, wenn die Leute reinkommen, aber sie kommen halt nicht. Die Frage ist, warum? Wir müssen schon zu ihnen gehen. Wir müssen sie da abholen, wo sie sind. Wir müssen gucken, was haben sie für Nöte, für Bedürfnisse, wie können wir auf sie eingehen. Und so ist es unheimlich wichtig, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und da sind für andere. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gilt das auch für jemanden, der mich verletzt, der mich beleidigt, der mir irgendwas antan hat? In wie vielen Familien kommt es vor, ja, dass es Streitigkeiten gibt, sei es um die Erbschaft oder Meinungsverschiedenheiten, wo man nicht mehr miteinander spricht, oder auch Gemeindemitglieder oder Nachbarn oft wegen irgendwelche Kleinigkeiten, wegen Zaunen oder wegen Bäumen, die über den Zaun wachsen, schwätzt man nicht mehr miteinander. Und da ist die Frage, ist Versöhnung möglich? Sind wir bereit, aufeinander zuzugehen? Und wenn man mal auf andere Schicksale guckt, dann sind unsere Probleme wahrscheinlich relativ klein. Hier mal eine Geschichte aus Kolumbien. Wir haben dort eine Partnerorganisation, die wir unterstützen. So José und Sofanor, Der José wollte den Sofa noch umbringen, hat auf ihn geschossen, 4-mal, hat gedacht, er wäre tot. Er hat es aber überlebt, aber ist seitdem querschnittsgelähmt. Er kann sich nicht mehr versorgen, kann seine Familie nicht mehr versorgen. Der José war dann im Gefängnis 7 Jahre lang und hat dann im Programm Opfer und Täter im Gespräch teilgenommen. Das ist ein Programm, wo erstmal unbeteiligte Opfer und Täter zusammenkommen und wo die Opfer ihre Leidensgeschichte erzählen können. Und für viele Opfer ist das wahnsinnig hilfreich, dass sie einmal mal ihre Leidensgeschichte berichten können, weil sie haben oft niemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Und gleichzeitig wollen sie auch wissen, was geht dem Täter vor, warum macht er das überhaupt. Und in dem Programm hat er teilgenommen und das hat sein ganzes Leben verändert. Er ist dann zum Glauben gekommen und dann, wie er aus dem Gefängnis rauskam, kam er auf Prison Fellowship zu und hat gefragt, ob wir Gespräche vermitteln können mit dem Opfer. Nach vielen Gesprächen konnte dann Sofanor ihm vergeben und inzwischen sind sie beste Freunde. Der José fährt ihn überall rum. Gemeinsam gehen sie ins Gefängnis und berichten von ihrer Geschichte. Gemeinsam haben sie ein Fußballpräventionsprojekt und es ist faszinierend, dass Versöhnung eben möglich ist. Zwischen Einzelnen, aber auch zwischen Gruppen. Wir haben dort ein Programm Dörfer der Versöhnung, wo ehemalige Guerillakämpfer und Paramilitärs gemeinsam mit Opfern von Konflikt an dem Programm Opfer und Täter im Gespräch teilnehmen und dann gemeinsam zerstörte Infrastruktur in ihren Dörfern wieder aufbauen. Und wenn man gemeinsam für eine bessere Zukunft arbeitet, dann kann man auch eher die Vergangenheit hinter sich lassen. Und viele der Täter waren auch selber Opfer, wie Sie hier rechts, links oben. Sie ist mit 11 zwangsrekrutiert worden von den Paramilitärs, wurde in der Waffe ausgebildet, wurde gezwungen, schlimmste Straftaten zu begehen. Und jetzt hat sie an dem Programm teilgenommen und am Ende hat sie dann nochmal um Vergebung gefragt, all denen, die betroffen waren von der Gewalt. Und gleichzeitig konnte sie aber auch denen vergeben, die sie gezwungen haben. Und so ist eben Vergebung möglich. Und ich denke, wenn es dort möglich ist oder bei solchen Fällen möglich ist, dann müsste es für uns an sich auch kein Problem sein. Weil manche haben vielleicht Schlimmes erfahren hier, aber die meisten von uns haben nicht so Schlimmes erfahren und da können wir uns ein Vorbild nehmen, dass wir vergeben können, dass wir auf andere zugehen können, um Vergebung fragen und anderen vergeben können. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Frage gilt es auch für diejenigen in anderen Teilen der Welt, die Hunger leiden, die Krieg erleben müssen, die Unterdrückung und Gewalt erleben, wie viele in Afghanistan, in Syrien. Oder verschließen wir da lieber die Augen und Ohren vor dem Unheil der Welt? Und auch da ist wichtig, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und dass wir gucken, wie können wir andere unterstützen, wie können wir für andere da sein, wie können wir ein Leuchtturm sein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für uns ganz persönlich? Gerade eben jetzt in der Zeit, wo viel Unfrieden herrscht in unserer Gesellschaft, sind wir aufgerufen als Christen, Leuchtturm zu sein. Leuchtturm der Liebe, des Annehmens, der Toleranz im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können die Welt verändern durch Gottes Liebe. Dadurch, dass wir niemanden abweisen, sondern dass wir offen sind für andere, dass wir auf andere zugehen, dass wir ihre Nöte und Bedürfnisse sehen. Jemand, der das vorbildlich gemacht hat, waren Catherine und William Booth, sind die Gründer von der Heilsarmee. Wenn man heute so an die Heilsarmee denkt, Klingelbeutel, alte Uniform, alte Lidler. Auch heute macht die Heilsarmee noch super Arbeit, aber damals waren das die Lieder der Zeit, waren das die Schlager der Zeit, wo sie christliche Texte drauf dichtet haben. Und es war revolutionär, was sie damals gemacht haben. Wie Catherine und William Booth am Anfang nach London gekommen sind, haben sie die Obdachlosen unter den Brücken gesehen. Am nächsten Tag haben sie eine leere Industriehalle gemietet, um ihnen Obdach zu geben und haben ihnen Essen gegeben. Aber dann haben sie gesagt, halt mal, eigentlich ist es gegen die Menschenwürde, Leuten nur irgendwas zu geben. Sie haben gesagt, nein, sie müssen das verdienen, sie müssen dafür zahlen. Da sie aber nichts zahlen konnten, haben sie ihnen Arbeit gegeben und dadurch konnten sie das dann zahlen und konnten sie mit der Zeit ihr eigenes Handwerkszeug verdienen und sich dann damit selbstständig machen. Und so haben sie für jedes Problem, das sie gesehen haben in England, eine Lösung gesucht. Haben geguckt, okay, was können wir beitragen für die Lösung. Sie haben Recyclingbrigaden aufgebaut, die von Haus zu Haus gegangen sind, und Zeug eingesammelt haben. Das Wort gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht. Und sie haben dann geguckt, wie können wir da dienen. Damit haben sie auch ein Postsystem für die Armen eingeführt gleichzeitig. Sie haben fahrende Krankenhäuser gehabt, wo sie zu den Leuten gegangen sind, weil die Armen nicht ins Krankenhaus sind. Weil es eine staatliche Institution war. Und sie haben mitten in den Slums gewohnt, mit den Slumbewohnern. Oder einmal haben sie mitgekriegt, wie das in Streichholzfabriken viele Leute krank werden oder sterben, weil sie das Phosphor eingeatmet haben und ganz schlimme Arbeitsbedingungen sind. Das haben sie kritisiert, aber sie haben es eben nicht bei der Kritik gelassen, sondern sie haben dann überlegt, okay, muss es ja auch bessere Möglichkeiten geben, haben ein anderes System erfunden, wo eben nicht giftig war und gute Arbeitsbedingungen schaffen. Und so haben sie immer geguckt, okay, wo kann ich einen Leuchtturm bieten, wo kann ich zeigen, es geht auch anders. In seiner letzten Rede hat der William Booth gesagt, solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Kurz darauf ist er dann auch gestorben und das wünsche ich mir für mich, wünsche ich mir für uns alle, dass wir das mitsprechen, ja, aber nicht nur mitsprechen, sondern mitleben können. Dass wir genauso wie Catherine und William Booth durchs Leben gehen und gucken, wo können wir mit dem, was uns anvertraut ist, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten für andere da sein, wie kann man für andere helfen. Wir schaffen es vielleicht nicht, für jedes Problem eine Lösung zu finden, aber wenn jeder von uns ein Problem anpackt, dann können wir die Welt auch schon ändern. Und ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das haben die beiden vorgelebt. Und jetzt ist die Frage, wie kann das bei mir aussehen? Wie kann das bei dir aussehen? Ganz konkret, wie kann das auch bei uns als Gemeinde aussehen? Was können wir als Gemeinde tun, um Außenstehende aufzunehmen, um zu gewährleisten, dass sie willkommen sind, dass sie Heimat finden? Aber um Heimat zu finden, müssen sie erstmal ankommen. Und müssen wir sie vielleicht nicht einmal einladen, sondern 50 Mal abholen, bis sie dann wirklich heimisch werden können. Und ja, so kann ich mir die Frage stellen, wie kann ich Gottes Liebe weitergeben? Wie kann ich auch schwierige Menschen aufnehmen? Wen lade ich zum Essen ein? Wen lade ich zu mir aufs Sofa ein? Ist meine Tür offen? Gehe zu den Hecken und Zäunen und guck, wer mühselig und beladen ist und gebe ich denen zu essen, die hungrig sind, nehme ich die auf, die fremd sind, gebe ich Kleidung denen, die keine haben, besuche die Kranken, gehe ich zu den Gefangenen. Ich denke, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Und vielleicht können wir jetzt eine Minute innehalten und dass sich jeder nochmal selber überlegt, was kann ich tun, wo kann ich Salz und Licht sein, wo kann ich für andere da sein oder auch wo können wir als Gemeinde für andere da sein.